Kapitel 34. Das erste Wochenende seit langem, an dem Nick nur ausspannen wollte. Ruhe, schlafen, mit Emily ins Kino gehen. Dummerweise hielt Viktor davon gar nichts. Er hatte eine Idee gehabt, von der er nicht mehr abzubringen war. Sie stritten fast eine halbe Stunde lang am Telefon. »Das ist bescheuert! Absolut nicht! Es ist das einzig Richtige!« »Du wirst Adrian damit völlig fertig machen.« »Glaube ich nicht.« Nick rang nach den Worten. »Außerdem wird es nicht funktionieren.« »Doch, wird es. Alles schon getestet.« »Dann mach doch, aber ich will nicht dabei sein.« Damit hatte Viktor offenbar nicht gerechnet. »Ach komm, wir sollten alle dabei sein. Das sind wir Adrian schuldig, finde ich. Emily sagt, sie kommt.« Am Ende gab Nick nach. Vor allem wegen Emily, wenn er ehrlich war. Aber ihm war mehr als mulmig dabei. Viktor hatte sich selbst übertroffen. 3 Sorten Tee in 3 verschiedenen Kannen, Cookies und Pizzaschnitten. Sie lümmelten im Sofa herum, aßen und redeten. Emily hatte Colin im Krankenhaus besucht. Er würde ebenso vor Gericht müssen wie Helen und die anderen Mitglieder des inneren Kreises. »Sie werden uns eventuell als Zeugen vorladen«, sagte Emily. »Das Problem ist, dass das Spiel nicht mehr läuft. Für den Richter wird es schwer nachvollziehbar sein, was wirklich passiert ist.« »Andererseits«, sagte Nick, »können hunderte Leute es ihm erzählen. Sie haben es alle gesehen und miterlebt.« »Nur ich nicht«, sagte Adrian leise. Ein besseres Stichwort hätte Viktor nicht bekommen können. »Es stimmt, der ganze Multiplayer-Teil ist gelaufen. Das tut mir sehr leid, aber weißt du, ich glaube, vieles davon hätte dir nicht gefallen. Doch es gibt etwas anderes, das du sehen solltest.« Er zog Adrian vom Sofa hoch und führte ihn ins Computerzimmer. Vor den größten Bildschirm hatte er den besten Bürostuhl gestellt. »Setz dich hin!« Adrians Gesicht war eine einzige offene Frage. »Der Anfang funktioniert immer noch problemlos«, sagte Viktor, zog seinen Hocker heran und setzte sich neben Adrian. Nick und Emily taten es ihm nach. Sie bildeten einen kleinen Halbkreis um Adrian, als wollten sie ihn schützen. Viktor schaltete den Bildschirm ein. Die Waldlichtung. Blasser Mondschein. In der Mitte der Namenlose, der sich auf dem Boden zusammenkauerte. Wie in Trance nahm Adrian die Maus und drehte die Sichtperspektive. »Das kenne ich. Das ist in der Nähe von Y Valley«, sagte er. »Seht mal, da hinten. Der Baum, der sich vom Boden weggabelt. Da haben wir immer den Rucksack eingeklemmt, wenn wir gepicknickt haben.« Er führte den Namenlosen dorthin, hielt ihn an, ließ ihn sich bücken und etwas aufheben, das wie ein blau lackiertes Stück Holz aussah. Nick sah eine einzelne Träne über Adrians Gesicht laufen. »Was ist das?« »Mein Taschenmesser. Ich habe es dort oben verloren, als ich 7 war, und den ganzen restlichen Tag geheult.« Nick und Emily wechselten einen Blick. Das konnte härter werden, als sie es sich vorgestellt hatten. Emily legte Adrian eine Hand auf den Rücken. Der Namenlose suchte und fand einen Weg, der von der Lichtung wegführte, eher einen Trampelpfad, der sich zwischen den Bäumen immer wieder verlor. Aber Adrian, das hatte Nick begriffen, wusste, wohin er ging. Er hielt nur selten an, um sich zu orientieren, achtete aber wie ganz selbstverständlich auf seine Ausdauer. Nach kurzer Zeit kam er an einen schmalen Bach, wo er den Namenlosen wieder stehen bleiben ließ.
»Hier haben wir mal... da ist er«, flüsterte Adrian.
Nick wusste erst nicht, was er meinte, dann entdeckte er 2 leuchtende Punkte im Dunkel und kurz darauf das ganze Tier. »Ihr habt hier einen Fuchs gesehen?« Adrian nickte. Nicht lange und der Fuchs machte sich davon, verschwand zwischen den Büschen. Der Namenlose ging weiter, den Bach entlang. An einer Stelle, wo 3 Steine so etwas wie eine kleine Brücke bildeten, überquerte er ihn. Hier ging es abwärts, und Nick hätte Adrian am liebsten vom Computer weggezogen, denn dort unten sah er bereits das Flackern des Feuers. Der tote Mann saß diesmal nicht, und er starrte auch nicht in die Flammen. Er stand aufrecht und blickte dem Namenlosen erwartungsvoll entgegen. »Adrian?«
»Dad«,
flüsterte Adrian. Nick sah, wie Adrians Hand sich um die Maus klammerte. Der Namenlose schwankte und blieb stehen. »Du bist unseren Weg gegangen. Sag mir, ob du Adrian bist.« Adrian legte die Hände auf die Tastatur.
»Ja, bin ich.«
Der tote Mann lächelte. »Das ist gut. Ich habe gehofft, dass du kommst, wenn alles vorbei ist.« »Sollen wir rausgehen?«, fragte Nick. Adrian schüttelte den Kopf. Er setzte mehrmals an, etwas zu schreiben, schien aber nicht zu wissen, wie er anfangen sollte.
»Wie geht's dir?«, tippte er schließlich.
»Mein Plan ist gescheitert. Wenn ich es noch miterleben würde, wäre ich wahrscheinlich sehr wütend.« Aus Adrians Mund kam ein Geräusch zwischen Schnauben und Lachen.
»Ich bin auch wütend. Auf dich. Wieso hast du das getan?«
»Was getan?« Adrians Finger flogen nun geradezu über die Tasten.
»Na, was denkst du? Du bist einfach abgehauen. Weißt du, wie schrecklich es war? Mom stand in den ersten Tagen nur unter Beruhigungsmitteln. Sie hat dich gefunden. Nicht einmal einen Brief hast du uns dagelassen. Gar nix. Warum?«
Erstmals schien es, als zögere der tote Mann. »Ich hätte nicht gewusst, was ich schreiben sollte. Erebos war fertig und alles war perfekt. Ich hatte etwas Einmaliges geschaffen. Du siehst doch, wie gut es ist, nicht wahr? Alles, was danach noch kommen konnte, waren Kämpfe, Prozesse, wahrscheinlich Gefängnis. Ein kaputtes Leben. Erebos war perfekt, aber ich nicht. Ich ekelte mich vor allem, was außerhalb lag.«
»Du wusstest doch gar nicht mehr, was außerhalb lag«, schrieb Adrian.
Tränen strömten über sein Gesicht und er ließ sie laufen, als bemerkte er sie nicht.
»Du warst doch fast 2 Jahre nicht mehr draußen.«
»Ja, ich fand die Welt nicht mehr erträglich. Nur Zufälle und Unberechenbarkeiten. Deshalb habe ich mich ihr entzogen. Aber ich habe Erebos zurückgelassen. Das Beste, was ich je erschaffen hatte.«
»Das Brutalste, was du je erschaffen hast. Ein Freund von mir liegt im Krankenhaus und wäre fast gestorben. Ein paar Mitschüler müssen vielleicht ins Gefängnis, weil sie Ortolan töten wollten. Dad, du hast gewusst, dass sowas passieren würde, nicht?«
»Ich habe es offen gelassen.«
»Wie konntest du das tun? Sie sind nicht viel älter als ich und sie haben nichts mit deinem Racheplan zu tun.«
Der tote Mann setzte sich auf den Stein ans Feuer. »Erebos war die Münze, die ich geworfen habe. Während sie sich in der Luft gedreht hat, war ich schon fort. Die Spieler hatten immer die Wahl, sie konnten jederzeit aufhören. Zu Beginn mussten alle an mir vorbei und ich habe sie gewarnt, jeden Einzelnen.« Funken stoben auf und spiegelten sich in den grünen Augen von Larry McVeigh, die denen seines Sohnes so ähnlich waren. Wer Skrupel hatte, war gerettet. Die, die übrig geblieben sind, die habe ich benutzt. Aber sie hatten eine faire Chance, wie alle anderen. Nick erinnerte sich, wie knapp er daran gewesen war, Mr. Watson zu vergiften. Dann dachte er an Helens zufriedenes, verschwitztes Gesicht und hätte am liebsten geheult.
»Nichts davon war fair, Dad. Du hast sie beeinflusst, verändert und ausgenutzt. Für eine Rache, von der du nicht mal mehr was mitbekommst.«
Der tote Mann schüttelte langsam den Kopf. »Ich habe sie alle gewarnt.«
»Nicht richtig gewarnt, Dad. Nicht so, dass sie dir geglaubt hätten, oder?«
»Ich habe sie gewarnt.« Adrians Finger glitten von der Tastatur. Ein Windstoß wehte die Kapuze des toten Mannes zurück, zauste an seinem spärlichen, blonden Haar. Eine Pause trat ein. Adrian wandte den Blick keine Sekunde lang von dem Gesicht seines Vaters ab. Es war, als fände ein wortloser Dialog zwischen den beiden statt, dem die anderen nicht folgen konnten. Dann ging ein Ruck durch Adrians Körper.
»Du hast das nicht für mich getan, nur damit das klar ist. Ich bin nicht damit einverstanden und ich verstehe nicht, wie du von mir verlangen konntest, das Spiel unter die Leute zu bringen.«
Ein Lächeln spielte um die Lippen von Larry McVeigh. »Dich trifft keine Schuld. Mach dir keine Vorwürfe.«
»Das tue ich nicht. Ich mach dir Vorwürfe. Ich war für dich wie eine deiner Spielfiguren.«
Der tote Mann wandte den Blick ab, sah ins Feuer.
»Ich habe dich geschützt.« Adrian lachte laut auf. »Wenn du mich hättest schützen wollen, hättest du dich nicht umgebracht. Das war feige, Dad. So feige.«
»Es tut mir leid, aber ich kann es nicht mehr ändern.«
»Nein, und auch nicht mehr gut machen.«
»Nein.« Adrian hob die Hand von der Tastatur und einen Moment lang dachte Nick, er wolle den Bildschirm streicheln. Da, wo die Stirn des toten Mannes war. Doch Adrian bremste sich in seiner Bewegung und ließ den Arm sinken.
»Dad?«
»Ja?«
»Du hast doch alles, was du mir jetzt sagst, extra vorbereitet, für den Fall, dass ich herkomme. Du hast dir überlegt, was du auf meine Fragen antworten würdest, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist. Stimmt das?«
»Ja.«
»Wann?«
»Du meinst, an welchem Tag?«
»Ja.«
»Es war der 12. September um 1.46 Uhr.« Emily nahm Adrian fester in den Arm, als er aufschluchzte und das Gesicht in den Händen verbarg. Sie hielt ihn mehr als eine Minute, während der tote Mann ihnen allen unverändert freundlich aus dem Bildschirm heraus entgegensah. McVeigh hatte sich am 13. September erhängt, erinnerte sich Nick. So knapp danach.
Da hätte er es noch ändern können. Alles, alles hätte er ändern können, flüsterte Adrian.
Er nahm das Papiertaschentuch, das Victor ihm anbot, und putzte sich die Nase, ohne den Blick vom Gesicht seines Vaters abzuwenden. Seine Hände fanden den Weg zurück zur Tastatur.
»Das Spiel war dir wichtiger als wir, nicht wahr? Ottolan war dir wichtiger.«
»Es tut mir leid.«
»Du hast dich nicht von mir verabschiedet, Dad. Das war fast das Schlimmste für mich, dass du keine Nachricht hinterlassen hast.«
»Es tut mir leid.«
»Ich hab dich so vermisst, schon die 2 Jahre davor.«
»Es tut mir leid.« Wie es aussah, war der tote Mann bei der zentralen Botschaft seiner Nachricht angekommen. Adrian nickte stumm. Wieder sahen sie einander lange an. Es dauerte eine Weile, bis Nick bewusst wurde, dass in Wahrheit nur einer wirklich schaute. Doch das machte es nicht erträglicher. Das Feuer knisterte und der Wind rauschte in den Baumkronen des Waldes, in dem Larry McVeigh und sein Sohn Adrian vor langer Zeit einmal einem Fuchs begegnet waren.
»Leb wohl, Dad.«
»Gehst du jetzt?«
»Ich glaub schon, ja.«
»Leb wohl, Adrian. Pass auf dich auf.« Der tote Mann lächelte, hob die Hand und winkte. Adrian winkte zurück. Dann schaltete er den Computer aus, sank gegen Emilys Schulter und weinte, bis er eingeschlafen war. Die Vorweihnachtszeit hatte London fest in ihrem glitzernden Griff. Leuchtende Tannenbäume, Schneeflocken, Kerzen und Sterne strahlten über den Einkaufsstraßen. Welches Geschäft man auch betrat, man wurde mit Jingle Bells und Last Christmas beschallt. Nick und Emily hatten sich im Mafinskis bei Covent Garden verabredet. Als er eintraf, war sie schon da. Ihre Begrüßung war wortlos und zärtlich. Nick würde sich nie daran gewöhnen können, dass Emily nun zu ihm gehörte. Jedes Mal, wenn sie sich küssten, ertrank er fast in einer Welle von Glück. »Es gibt gute Nachrichten«, sagte er und strich ihr die Haare aus der Stirn. »Gestern habe ich einen neuen Schwung Material bekommen, das die Ehemaligen gesammelt haben. Es gibt da Aufzeichnungen eines Gesprächs zwischen Ottolan und einem gewissen Tom Garsh, der von Ottolan den relativ deutlichen Auftrag bekommen hat, bei einer Konkurrenzfirma einzubrechen.«
»Klingt gut.
Außerdem haben wir Fotos, die Ottolan und Garsh zusammen zeigen. Victor hat sich schlau gemacht. Garsh ist schon 3-mal wegen Einbruchs gesessen.«
»Naja, ein Beweis ist das noch nicht.«
»Nein, aber die Dinge läppern sich zusammen.«
Sie bestellten Kaffee und Muffins. »Have yourself a merry little Christmas«, sang Judy Garland.
»Weißt du eigentlich schon, was dein Fotoauftrag in der Garage damals sollte?«, fragte Emily.
»Ich glaub, da ging es nur darum, dass die Dame an Ottolands Seite nicht seine Frau war. Mit den Fotos können wir aber nichts mehr anfangen. Seine Frau hat ihn ja schon verlassen. Ich glaube, Erebors Racheplan hat sich zumindest teilweise erfüllt.«
»Ja«, sagte Emily, »aber immerhin lebt er noch.«
»Immerhin.« Als sie aufbrachen, begann es gerade leicht zu schneien. Sie streiften umschlungen durch die Gassen, blieben zwischendurch stehen, küssten sich, lachten, gingen weiter.
»Ich hab noch gar kein Weihnachtsgeschenk für Victor«, stellte Emily fest, während sie die Auslage eines Comicshops betrachteten, wo neben verschiedenen Heften und Figuren auch Tassen ausgestellt waren.
»Hast du die da hinten gesehen?« Sie deutete auf eine gelbe Tasse mit runden Einbuchtungen, die aussah, als hätte jemand sie aus Schweizer Käse geschnitzt.
»Volltreffer«, sagte Nick, »er wird sie lieben.«
Emily investierte 5 Pfund in das gelbe Ungetüm.
»Willst du auch so eine?«, fragte sie grinsend. »Oder lieber einen Gutschein für einen Friseurbesuch?«
Nick nahm sie bei den Schultern und tat, als wolle er sie schütteln.
»Ich hab mein Geschenk schon bekommen«, sagte er, als sie wieder draußen waren.
»Stimmt gar nicht.« Er schob seine Hand unter Emilys Zopf und ließ sie dort liegen. Ertasten konnte er natürlich nichts, wie auch.
»Für mich war es ein Geschenk«, sagte er. »Das Schönste, das du mir machen konntest. Besser als ein Ring.«
Sie lächelte ihn an.
»Ja, und viel schwerer zu verlieren.«
»Eben.« Er beugte sich zu ihr, schob ihr Haar beiseite und küsste den Raben in ihrem Nacken.
Das war Erebos von Ursula Posnanski, gelesen von Alexander Wilk.